Bilder von Erntefeldern und Weinpressen gehören zu den eindrücklichsten Szenen der Bibel. Sie sprechen von reifer Frucht, von Freude, aber auch von Gericht. In der Offenbarung werden diese Bilder aufgenommen, um den Abschluss von Gottes Heilsplan mit der Menschheit zu schildern. Hinter den dramatischen Szenen stehen jedoch nicht zuerst Spekulationen über Weltpolitik, sondern die Frage, wie Gott seine eigenen Leute zur Reife führt und wie er mit dem Bösen endgültig abrechnet. Wer diese Bilder versteht, gewinnt Hoffnung für die Zukunft und Klarheit für das Leben im Glauben heute. Die Ernte, Gottes reife Frucht am Ende des Zeitalters. Wenn die Schrift sagt, ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau, öffnet sie uns einen weiten Blick auf das, was Gott mit seinen Gläubigen in diesem Zeitalter tut. Gott sieht seine Gemeinde nicht zuerst als Organisation, sondern als Feld, auf dem Leben wächst. Mit seinem ersten Kommen hat der Herr Jesus den Samen dieses Lebens in die Welt gesät, indem er sich selbst in die Glaubenden hineingegeben hat. Die Gleichnisse in Matthäus 13 zeigen ihn als der Mann, der guten Samen auf seinen Acker sät, und sie begleiten diesen Samen durch alle Widerstände hindurch bis hin zur Frucht. Aus der Sicht des Himmels ist die Geschichte der Gemeinde nichts anderes als das stille, beharrliche Wachsen dieses göttlichen Lebens im Ackerfeld Gottes, bis es reif genug ist, um geerntet zu werden. Gemeinden. Halleluja, wir sind in den Vereinigten Staaten. Wir sind im wirklichen Gemeindeleben, und wir sind im Land des großen Adlers. Offenbarung 14 greift dieses Bild auf und spricht von einer großen Ernte am Ende dieses Zeitalters. Dort erscheint der Sohn des Menschen mit einer goldenen Krone und einer scharfen Sichel, um die Erde zu ernten. Dass er als Sohn des Menschen dargestellt wird, erinnert daran, dass derselbe Jesus, der in Niedrigkeit als Mensch auf die Erde kam und den Tod geschmeckt hat für alles, nun als verherrlichter Mensch die Ernte seines Werkes einsammelt. Seine Sichel ist scharf, nichts Unreifes, nichts Halbherziges bleibt verborgen, und seine Krone ist golden, alles geschieht in göttlicher Gerechtigkeit und königlicher Autorität. Die Gläubigen sind in diesem Bild die reife Frucht, nicht lose religiöse Bekenner, sondern Menschen, in denen der Same Christi Mündigkeit gewonnen hat. Die Ernte ist nicht nur Rettung vor dem kommenden Zorn, sondern auch Belohnung für ein Leben, das in der Verbundenheit mit ihm gewachsen ist. Sie ist die Antwort Gottes auf all die unscheinbaren Schritte des Glaubens, der Treue und des Festhaltens an Christus, die heute oft verborgen bleiben. Die Offenbarung spricht sogar von Erstlingen, einer Erstlingsfrucht, die früher reif wird und vor der großen Trübsal zum Herrn genommen wird, und von einer großen Ernte, der Mehrheit der Gläubigen, die später reift. Dahinter steht kein zweites Evangelium, sondern eine geistliche Wirklichkeit. Reife lässt sich nicht durch äußere Etiketten ersetzen, sie entsteht, wenn die innere Bindung an Christus stärker wird als alle andere Bindung. Mit der Sprache der Bilder könnte man sagen, das irdische Wasser, das das Herz an Weltliches bindet, trocknet aus. Der Same Gottes steht nicht mehr im Sumpf der eigenen Sicherheiten, sondern in der klaren Luft des Vertrauens. In diesem Licht gewinnt auch die Verheißung der Entrückung an Farbe. Wenn Paulus sagt, dass der Herr selbst kommen wird und die Toten in Christus zuerst auferstehen und die Lebenden zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, dann ist das nicht bloß ein dramatisches Endzeitbild, sondern die Vollendung dessen, was auf dem Ackerfeld Gottes lange vorbereitet wurde. Für den Glaubenden heute liegt in diesem Bild der Ernte eine stille, aber starke Ermutigung. Gott schaut nicht zuerst auf das Tempo unserer Aktivitäten, sondern auf die Reife unseres inneren Lebens. Jeder Tag, an dem das Vertrauen auf sichtbare Sicherheiten ein wenig schwächer und die innere Verbundenheit mit Christus ein wenig stärker wird, ist aus seiner Sicht ein Tag des Wachsens auf die Ernte hin. Die Hoffnung, einmal von ihm selbst als reife Frucht eingesammelt zu werden, nimmt jeder verborgenen Treue einen Beigeschmack von Vergeblichkeit. Sie macht deutlich, dass kein leiser Schritt des Gehorsams und keine unscheinbare Entscheidung gegen das Weltliche verloren geht, sondern Teil eines langen, liebevollen Wachstumsprozesses ist, an dessen Ende der Herr selbst uns mit seiner Sichel sammelt. Diese Perspektive kann das gegenwärtige Leben entlasten, nicht alles muss jetzt gesehen, bewiesen oder durchgesetzt werden, es reicht, wenn das Leben Christi in uns wirklich Wurzel schlägt und Frucht bringt, die er am Tag der Ernte erkennen wird. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Doch wir sehen Jesus, der wegen seines Todesleidens ein wenig geringer gemacht worden ist als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch die Gnade Gottes für alles den Tod schmecken sollte. Wer sich als Teil von Gottes Ackerfeld versteht, kann sein Leben mit anderen Augen sehen, nicht als Aneinanderreihung zufälliger Umstände, sondern als sorgfältig betreute Wachstumsgeschichte. Die Erwartung der Ernte am Ende dieses Zeitalters schenkt eine stille Ausrichtung, es wird sich lohnen, wenn das Verborgene mit Christus wichtiger ist als das Sichtbare, wenn das innere Ja zu ihm stärker wird als der Druck der Umwelt. Das Bild des Herrn mit der Sichel bewirkt keine Angst, sondern die nüchterne Freude, dass er unser Wachstum kennt, es begleitet und eines Tages vollendet, und dass die Mühe, heute in ihm zu bleiben, im Licht seiner Erntekraft einen tiefen Sinn hat. Reife durch Läuterung, wie Gott sein Volk vorbereitet. Reife ist in der Schrift nie ein Zufallsprodukt. Auf dem Feld Gottes wächst kein Weizen ohne Wetterwechsel, ohne Hitze und Wind. Geistlich ist es nicht anders. Die Offenbarung deutet an, dass ein Teil der Gläubigen erst mitten in den Erschütterungen der großen Trübsal zur vollen Reife gelangt. Dort heißt es, dass geerntet werden soll, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Das Bild der Überreife ist eindrücklich, Gott wartet nicht untätig zu, sondern er begleitet das Wachstum seines Volkes so, dass schließlich kein Zweifel bleibt, ob der Weizen wirklich reif ist. Er lässt äußere Sicherheiten wanken, damit die innere Abhängigkeit von ihm geklärt wird, er lässt Vorläufiges zerbrechen, damit die Hoffnung nicht länger an das Zeitliche gekettet bleibt. Mit Hilfe der Leiden in der großen Trübsal und werden gegen Ende der Trübsal eingeerntet werden. Daher wird die in Vers 16 erwähnte Ernte die Entrückung der Mehrheit der Gläubigen sein, die auf der Erde zurückgelassen werden, um durch den größten Teil der großen Trübsal hindurchzugehen, weil diese Ernte stattfinden wird, nachdem der Antichrist die Menschen dazu zwingt, ihn und sein Bild anzubeten. Das Einholen der Ernte hängt von ihrer Reife ab. Leiden und Bedrängnisse sind in diesem Zusammenhang nicht bloß dunkle Randthemen, sondern Werkzeuge in der Hand des Ackerbauers. Die große Trübsal erscheint dann nicht als launischer Ausbruch göttlicher Härte, sondern als der äußerste Ernst Gottes in seinem Ringen um ein durch und durch geklärtes Volk. Viele, so wird es angedeutet, werden gerade im Feuer dieser Zeit wirklich trocken, das heißt, das Wasser der Welt, das ihr Herz so lange schwer gemacht hat, wird verdunsten. Sie entdecken, dass Christus nicht eine fromme Zusatzversicherung ist, sondern das einzige tragfähige Fundament. Wenn der Herr ruft, siehe, ich komme wie ein Dieb. Gesegnet ist, wer wachsam ist und seine Kleider bewahrt, dann spricht daraus eine zarte, aber dringende Sorge, dass keiner eingeschlafen ist, wenn er kommt, und dass die Gewänder, die er geschenkt hat, nicht achtlos abgelegt wurden. Dieses Handeln Gottes ist nicht auf die zukünftige große Trübsal begrenzt. Schon jetzt erleben Gläubige, wie Lebenspläne zerbrechen, Sicherheiten sich verflüchtigen, vertraute Ordnungen ins Wanken geraten. In der Perspektive der Ernte bekommen solche Erfahrungen ein anderes Gesicht. Sie sind keine bloßen Störfälle eines ansonsten reibungslosen Lebens, sondern Gelegenheiten, in denen Gott das Wurzelwerk unseres Vertrauens freilegt. Wo äußere Stützen wegbrechen, kann das innere Ja zu Christus tiefer werden, kann das Wachstum im Leben bis zur Reife Gestalt gewinnen. Selbst späte Bewegungen des Herzens bleiben dabei nicht unbeachtet. Die Vorschrift, den Rand des Feldes nicht vollständig abzuernten und eine Nachlese für Elende und Fremde stehen zu lassen, für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott, ist wie ein leiser Hinweis, dass Gottes Barmherzigkeit auch dort noch sammelt, wo vieles versäumt scheint. Wer unter diesem Licht auf das eigene Leben schaut, muss bedrängende Zeiten nicht verklären, aber auch nicht mehr nur als sinnlose Härte deuten. Sie tragen in sich die Möglichkeit, dass das Verhältnis zu Christus ehrlicher, einfacher und echter wird. Wenn vieles, woran man sich gewöhnte, unsicher wird, kann das Herz lernen, sich an dem zu halten, der sich nicht erschüttern lässt. Der Gedanke, dass Gott gerade in Krisen seine Ernte vorbereitet, entwertet den Schmerz nicht, aber er nimmt ihm die Lehre. Er erlaubt, inmitten von Fragen zu glauben, dass kein Tränenweg vergeblich ist, wenn er das Leben in Gott tiefer macht. So kann die Aussicht, eines Tages als gereifte Frucht eingesammelt zu werden, nicht nur trösten, sondern schon heute eine stille Würde schenken, das, was jetzt im Verborgenen durchlitten und geglaubt wird, gehört zu dem Weg, auf dem Gott sein Volk für die Begegnung mit Christus bereitet. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten, und du sollst keine Nachlese deiner Ernte halten, für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Die Einsicht, dass Gott Reife durch Läuterung wirkt, verändert den Umgang mit Belastungen. Wer darin nicht nur Feinde des Lebens, sondern Werkzeuge des Ackerbaus erkennt, kann innerlich freier auf das schauen, was kommt und was ist. Man muss Leid nicht suchen und darf doch wissen, wenn es kommt, ist Gott nicht abwesend, sondern besonders nah an seinem Feld. So wächst eine stille Bereitschaft, sich von ihm lösen zu lassen, was das Herz bindet, und sich fester an ihn knüpfen zu lassen. In dieser Haltung verliert die Zukunft, mögen ihre Konturen auch düster erscheinen, ihren Schrecken, sie wird zu einem Raum, in dem Gott seine Ernte vollendet und die Liebe zu Christus ihre Tiefe findet. Die große Kelter, Gottes gerechtes Gericht über die bösen Mächte. Neben der hellen Seite der Ernte zeigt die Offenbarung ein zweites, schweres Bild, die große Kelter. Nachdem der Weizen geerntet ist, sieht Johannes einen Engel, der seine Sichel auf die Erde wirft, den Weinstock der Erde abliest und die Trauben in die große Kelter des Grimmes Gottes wirft. Hier stehen die Menschen nicht mehr als Weizen oder Erstlingsgaben vor uns, sondern als Trauben eines anderen Weinstocks. In der Sprache der Bibel ist das mehr als ein Wechsel des Bildmaterials. Christus bezeichnet sich selbst als den wahren Weinstock, in dem die Jünger als Reben Frucht bringen sollen. Demgegenüber erscheint in Offenbarung 14 ein falscher Weinstock, die von Gott losgelösten Strukturen, Mächte und Systeme, in denen Menschen sich von anderen Quellen nähern und eine andere Frucht hervorbringen. Am Ende der großen Trübsal. Nachdem der Weizen geerntet worden ist, werden die Ungläubigen, die in den Augen Gottes mit Trauben verglichen werden, eingeerntet werden. Dies wird am Ende der großen Trübsal geschehen. Biblische Bilder helfen, diese Unterscheidung zu vertiefen. Israel wird etwa mit einem Feigenbaum verglichen, dessen Zustand ein Hinweis auf den geistlichen Zustand des Volkes ist. Lernt aber das Gleichnis von dem Feigenbaum, sobald sein Zweig zart geworden ist und Blätter hervorbringt, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Die Gläubigen werden als Weizen beschrieben, der mitten zwischen Unkraut wächst, bis zur Ernte, wo der Herr sagt, lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen, und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Die Trauben der Kelter sind eine andere Kategorie, sie stehen für die reif gewordene Gottlosigkeit, die sich nicht mehr nur in individuellen Verirrungen zeigt, sondern in verfestigten Mächten, in einem Weinstock der Erde, der sich selbst genährt hat mit Gier, Gewalt und Rebellion gegen Gott. Wenn Joel ruft, legt die Sichel an. Denn die Ernte ist reif. Kommt, stampft. Denn die Kelter ist voll, die Kelterkufen fließen über. Denn groß ist ihre Bosheit, dann lässt er uns etwas von der inneren Logik dieses Gerichts spüren. Die Kelter ist nicht der Ort willkürlicher Vernichtung, sondern die Konsequenz großer Bosheit, die zur Reife gekommen ist. Gott sammelt am Ende des Zeitalters das, was Menschen über lange Zeit aufgebaut, genährt und verfestigt haben, und er tritt es in der Kelter seines gerechten Zorns. Keine Träne der Opfer, keine ungelöste Schuld bleibt unberührt. Was heute oft unter dem Anschein von Normalität verborgen ist, wird in der Kelter sichtbar, entlarvt und endgültig beiseite getan. Gerade darin liegt für die Gläubigen eine tiefe Entlastung, das Unrecht der Geschichte wird nicht einfach in einem unbestimmten Meer der Vergangenheit versinken, sondern vor dem Angesicht des gerechten Richters stehen. Für die, die Christus gehören, ist die große Kelter deshalb kein Grund zur panischen Furcht, sondern zur ehrfürchtigen Klarheit. Sie macht deutlich, dass es letztlich nur zwei Arten von Reife gibt, das Gewachsensein in Christus, das in die Scheune Gottes führt, und das Gewachsensein in der Gottferne, das in die Kelter des Gerichts führt. Diese Sicht schärft den Blick für das eigene, ohne in selbstgerechtes Vergleichen zu treiben. Sie erinnert daran, wie kostbar es ist, an den wahren Weinstock gepfropft zu sein, aus seiner Fülle zu leben und von seinem Saft erfüllt zu werden. Zugleich nimmt sie der scheinbaren Übermacht böser Systeme ihre letzte Drohgebärde, sie mögen groß und geschlossen wirken, doch in Gottes Augen sind sie nur Trauben, die ihrer Kelter entgegengehen. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf in die große Kelter des Grimmes Gottes. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Ackerbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Wer das Bild der großen Kelter ernst nimmt, kann die eigene Zeit gelassener und zugleich entschiedener wahrnehmen. Die wachsende Reife des Bösen überrascht dann nicht mehr, sondern bestätigt, was die Schrift ankündigt. Sie muss nicht mit Bitterkeit beantwortet werden, weil Gott selbst die letzte Auseinandersetzung führen wird. Gleichzeitig gewinnt die Zugehörigkeit zu Christus an Gewicht, mit ihm verbunden zu sein, heißt, dem Weinstock der Erde innerlich den Rücken zu kehren. Aus dieser Gewissheit wächst eine stille Standfestigkeit, die weder die Welt verachtet noch ihre Maßstäbe übernimmt, sondern in einer tiefen, ruhigen Loyalität zum wahren Weinstock lebt, im Vertrauen darauf, dass sein Reich und seine Gerechtigkeit am Ende sichtbar herrschen werden. Herr Jesus Christus, danke, dass du der wahrhaftige Weinstock und der Herr der Ernte bist, der seine Frucht treu zur Reife bringt. Du siehst unsere Unreife, unsere Bindungen an irdische Sicherheiten und unsere Furcht vor dem, was kommen mag, und doch hast du uns in deiner Hand. Stärke in uns die Liebe zu dir, damit unser Herz mehr von deinem Leben erfüllt ist als von den Wassern dieser Welt. Lehre uns, inmitten von Unsicherheit und Erschütterung auf deine Verheißungen zu schauen und im Glauben zu wachsen, bis wir in deiner Ernte gefunden werden. Und wenn du am Ende sichtbar richten wirst, bewahre uns in der Gewissheit, dass deine Gerechtigkeit siegen und deine Barmherzigkeit über allen liegt, die dir vertrauen. Richte unsere Hoffnung neu auf dein Kommen aus und erfülle uns mit dem Trost deines Geistes, bis wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen.